Ja, ich habe gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Ich dachte, das wäre ein gesetztes Thema. Und die Sache mit VMware ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Aber gut. Proxmox. Ist nicht das erste Mal, dass ich den Vortrag halte. Das erste Mal war vor 3 Jahren in Chemnitz, wo wir ja auch regelmäßig sind. Ich habe den Vortrag natürlich aktualisiert. Ich möchte mit dem Vortrag Proxmox einfach mal vorstellen, die Virtualisierungsumgebung. Und sage deshalb auch am Anfang, es ist im Prinzip ein Einführungsvortrag, es ist in gewisser Weise auch eine Produktwerbung, das will ich gar nicht verhehlen. Wer jetzt Proxmox schon kennt, lernt vielleicht noch was Neues kennen. Ja, ich habe noch so ein paar Tools zum Beispiel am Ende auch aufgelistet. Und die Proxmox-Profis dürfen mich nachher natürlich am Ende mit Fragen quälen. Keine Frage. Mein Name ist Robert Sander. Ich bin jetzt auch schon seit 12 Jahren bei Heinlein als Consultant tätig. Wir helfen also unseren Kunden, Linux-Systeme zu betreiben. Wir designen sowas wie Proxmox-Cluster zum Beispiel für unsere Kunden, aber eben auch andere Dinge wie, ne? Und wir sind natürlich auch im Mail-Bereich sehr stark. Meine Kollegen reden da morgen Abend drüber. Und seitdem wir diese Pandemie haben oder hatten, haben wir auch ein Videokonferenzsystem aufgebaut. Da haben wir ja einen Stand hier. Ich selber sitze seit 29 Jahren vor einem Linux-Rechner, habe ich festgestellt. Also 1995 war mein Jahr des Linux-Desktops, ja, und habe seitdem auch nicht zurückgeschaut. Und seit 24 Jahren, ich bin alt, mache ich das dann auch professionell sozusagen. Proxmox Virtualisierung, mal eine grobe Zusammenfassung, kann eine ganze Menge. Basierend auf KVM, dem Kernel Virtualization Mode von Linux und LXC-Containern, auf der Basis einer Debian-Installation. Ich habe eine webbasierte Administrationsoberfläche, komme also relativ schnell in das System rein, was auch so die Lernkurve angeht. Ich habe aber auch eine Kommandozeile und eine sehr starke REST-API, kann also wunderbar automatisieren. Ich habe Unterstützung für Cloud-Init. Ich kann also ganz bequem VM-Templates zum Beispiel ausrollen und automatisiert bereitstellen. Ich habe im Netzwerkbereich alles, was so Linux mir anbieten kann, inklusive SDNs, also Software-Defined Networkings. Ich kann verschiedene Storage-Typen anbinden, Block-Storage, NFS. Ich kann lokale Filesysteme nutzen und natürlich Software-Defined Storage. Ich zeige noch mal auf mein T-Shirt für die Leute, die es nicht sehen. Und das Ganze ist clusterfähig. Ich habe eine Hochverfügbarkeitslösung für virtuelle Maschinen und eine sehr ausführliche Dokumentation nach meinem Urteil. Kurz zu uns, wer uns nicht kennt, wir sind die Heinlein-Gruppe. Wir haben oder wir setzen uns ein für freie und sichere Kommunikation. Das liegt uns im Blut. Unser Chef hat vor über 30 Jahren mit Mailbox-Systemen angefangen, hat da die Berliner Schülerzeitungslandschaft vernetzt und daraus ist dann auch irgendwann eben Mailbox.org entstanden. Wir sind inzwischen 90 Mitarbeiter etwa, sind in Berlin, 100% in Berlin, heißt aber nicht 100% im Office, sondern wir sind eigentlich 100% zu Hause. Wir haben eine Akademie, in der wir Fortbildungen geben. Wir machen das Consulting, das sind 5, 6 Leute bei uns. Und wir haben eben Supportverträge und ähnliches. OpenTalk hat hier auch einen Stand, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Videokonferenzsystem. So, das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir zu Proxmox. Proxmox ist ein Produkt, ist also nicht nur ein Open-Source-Projekt, sondern tatsächlich ein Produkt, was ich auch kaufen kann. Da gibt es die Firma Proxmox Server Solutions GmbH in Wien, die das Ganze hauptsächlich machen. Es ist aber eben 100% freie Software unter der AGPL. Installieren kann ich Proxmox auf Hardware, entweder indem ich das Installations-ISO von Proxmox nehme, was ich da zum Download kriege, oder In manchen Situationen, wo das nicht funktioniert, weil dieses ISO zum Beispiel, der Installer auf dem ISO eine grafische Oberfläche startet, ne, und in manchen Situationen habe ich halt keinen Bildschirm dran am Rechner oder ähnliches, kann ich auch ein Debian vorinstallieren, Debian 12 natürlich aktuell, und darauf dann einfach die Proxmox-Repos einrichten und dann die Proxmox-Pakete installieren. Finanzieren tut sich die Firma hauptsächlich über die Enterprise-Subskription. Ich bekomme damit einmal Support, in verschiedenen Stufen kann man sich das auswählen, und ich bekomme Zugriff auf ein stabiles Enterprise-Repo, wo ich dann eben mehrfach getestete Pakete bekomme und nicht, sage ich mal, einfach nur die, die gerade fertig sind. Ne? Die Geschichte von Proxmox fängt auch vor 19 Jahren an. Da wurde die Firma gegründet. Das erste Produkt ist ein Mail-Gateway gewesen als Appliance. Den gibt es immer noch, den Proxmox Mail-Gateway. Ist so ein bisschen ein Konkurrenzprodukt zu uns, sage ich jetzt mal so. Seit 2008 gibt es dann das Proxmox Virtual Environment. Ne? Proxmox VE hört man auch manchmal auch einfach nur PVE genannt. Das ist halt das Virtualisierungsprodukt von der Proxmox Server Solutions. Und dann ging es halt weiter munter, ne? 2012 die Version 2, die Version 3. Sie sind dann Mitglied der Linux Foundation geworden. Zur Version 4 gab es einen neuen Corosync zum Beispiel. Da musste man beim Upgrade einiges tun. Das ging nicht online leider, aber seit der Version 4 haben wir auch die Upgrades wieder online-fähig sozusagen. 5, 6, 7 die letzten Jahre und seit dem letzten Jahr eben die Version 8, der letzte Wurf. Und da haben wir ein recht aktuelles QEMU drin, ein LXC und als neuestes Feature eben das Thema Software-Defined Networking. Ja. Parallel dazu ist der Proxmox Backup-Server entstanden, der sich sehr gut in die Proxmox-Virtualisierung integriert. Mit dem habe ich nachher auch noch eine Folie. Mit dem kann ich also sehr gut diese Umgebung dann sichern. Ne? Und das Neueste ist dann dieses Jahr ein VMware-Import-Wizard, ja, aus Gründen. Dokumentation und Support, hatte ich anfangs schon gesagt, halte ich für sehr ausführlich und hilfreich. Ich habe zum einen ein Wiki, in dem werden mir im Prinzip How-Tos und Lösungen präsentiert. Ja, und dann habe ich aber auch das Handbuch, sozusagen die Referenzdokumentation, in dem werden dann alle Optionen einzeln erläutert. Ich habe dann auf dem System selber Manpages für die Kommandozeilentools, die Proxmox mitliefert. Für die Konfigurationsdateien, die Proxmox hat, gibt es auch Dokumentation, sodass ich also auch weiß, was ich da reinschreiben kann. Ne? Es gibt einen API-Viewer, mit dem ich die API kennenlernen kann. Für Entwickler gibt es Dokumentation. Es gibt das Forum, was ich für sehr gut halte. Das ist ein sehr aktives Forum. Da wird einem geholfen. Da sind auch Proxmox-Mitarbeiter aktiv, ja? Sodass man da also teilweise kostenlosen Support bekommt. Und dann gibt es eben den kommerziellen Support hier per E-Mail, wenn man eben diese Subskription hat. Installation, ich hatte schon erwähnt, es gibt einmal ein ISO-Image, packe ich mir auf einen USB-Stick, stecke den in den Rechner rein, fahre hoch, muss 3-4 Fragen beantworten. Es ist noch einfacher als der Debian-Installer, sage ich mal so. Und danach habe ich einen Proxmox auf dem Rechner installiert. Ja. Ich kann das auf einem vorhandenen Debian auch installieren, mit einem eigenen Repo dann, was ich von Proxmox einbinde. Der auffälligste Schritt an der Stelle ist dann, Proxmox liefert einen eigenen Kernel mit aus. Ja, der basiert momentan auf dem Ubuntu-Kernel, weil sie halt sagen, der ist da irgendwie speziell gepatcht. Plus, es ist noch ZFS direkt eingebaut. Ja, weil Proxmox eine Firma ist, die sehr stark auf ZFS setzt. Nicht nur bei der Virtualisierung, sondern zum Beispiel auch bei dem Backup-Server-Produkt. Und sie liefern halt gleich ein Kernel-Paket, wo ZFS mit drin ist. Besonderheiten bei der Installation sind zum Beispiel, wo auch viele drüber stolpern, Während der Installation zieht sich der Installer die Netzwerkadresse per DHCP, schreibt sie dann aber statisch in die etc Network Interfaces rein. Ja, wer Debian nutzt, weiß, dass das die Netzwerkkonfigurationsdatei ist. Das heißt, nachher im Betrieb wird die IP-Adresse nicht mehr per DHCP gesetzt und ich kann sie deshalb auch nicht auf den DHCP-Server ändern und dann denken, mein Proxmox-Server kriegt jetzt eine neue IP-Adresse. Ja? Das liegt unter anderem daran, dass ich ja mit einem Proxmox üblicherweise ein Cluster über mehrere Knoten aufbaue. Ne? Ich habe nicht nur ein Einzelsystem. Und der Cluster, sage ich mal, bedingt, dass sich die IP-Adresse nicht mehr ändert. Ja, das heißt auch, wenn ich ein Proxmox-System aufsetze, muss ich eigentlich von Anfang an IP-Adresse und Hostname auch festlegen. Das Ändern ist möglich, aber nicht unkompliziert. Ja, und da sage ich dann auch immer, lasst uns bitte ganz am Anfang eben über die Netzwerkeinstellungen reden, damit wir da keine Fehler machen. Virtualisierung, wie gesagt, Kernel-Based Virtual Machines ist ein gesetzter Hypervisor, rock solid, sage ich mal, Unterstützung für Hardware-Virtualisierung. Ne? Die VMs selber laufen dann mit QEMU. Ich habe in der VM den Gastagenten von QEMU, über den dann auch Dinge in der VM ausgelöst werden können. Ja, ich kann also in der Proxmox-Management-Oberfläche einen Shutdown antriggern und über den Gastagenten wird das in die VM kommuniziert sozusagen und die VM wird dann ordentlich runtergefahren. Ja. Container mit LXC für die Separierung von Prozessen. So ein LXC-Container ist kein Docker-Container, ne? Das ist ein bisschen mehr, würde ich mal sagen, fühlt sich eher an wie eine richtige VM, ist aber eben ein Container. Und ein LXC-Container hat zum Beispiel eine eigene IP-Adresse, die aus dem Netz erreichbar ist. Ne? Das ist der Unterschied zu einem Docker-Container, der keine öffentliche IP-Adresse hat. Und in einem LXC-Container laufen auch mehrere Prozesse, während in einem Docker-Container ja üblicherweise nur ein Prozess läuft. Das heißt, ich habe zum Beispiel einfach auch einen SSH-Daemon im LXC-Container laufen und kann per SSH mich mit diesem Container verbinden. Ja. Und das kann man halt nutzen, wenn man halt Linux-Workloads hat, die eben direkt auf der Hardware laufen sollen sozusagen. Die nutzen dann halt den Kernel vom Proxmox-Host mit und sind dadurch natürlich nochmal die 10-15% schneller, die einem sonst die Virtualisierung klauen. Identifiziert werden Container und VMs über eine Nummer und die Nummer lässt sich nachher auch wieder nicht ändern. Na, das ist eine eindeutige ID, die taucht dann auch in den Namen der Festplatten-Images auf zum Beispiel. Dafür kann ich jederzeit eben den Namen der VM ändern. Die Konsole bekomme ich per HTML5 oder per Spice, je nachdem wie ich es einstelle. Und kann dann eben eine GUI in der VM laufen lassen natürlich und so weiter. Beim Management geht Proxmox den Weg, dass ich, wenn ich einen Cluster mit mehreren Proxmox-Knoten habe, keine dedizierte Management-Station habe, sondern jeder Knoten stellt mir die gesamte Management-Oberfläche und auch die API zur Verfügung, um den gesamten Cluster zu managen. Ja? Eine sogenannte Multi-Master-Management-Geschichte. Das, sage ich mal, hat den kleinen Nachteil, dass es keine Multi-Cluster-Management-Lösung gibt momentan. Ja? Also ich kann ganz einfach... Es gibt halt einen Dienst, der auf jedem Proxmox-Knoten läuft. Da kann ich mit dem Browser rangehen und dann habe ich die Web-Oberfläche des Clusters, ja? Aber eben nur dieses einen Clusters. Und es gibt halt momentan keine Lösung, um mehrere Cluster unter einer Oberfläche zu managen. Im Cluster selber gibt es dann ein Cluster-File-System, denn die Konfigurationsdatenbank von Proxmox wird geclustert, das heißt, die wird von dem Clusterdienst auf jedem Knoten in Sync gehalten und steht mir im Knoten per Fuse Mount zur Verfügung. Ja? Das ist etwas, da ging es bei mir auch erstmal so, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe tatsächlich ein dateibasiertes Interface in die Konfigurationsdatenbank. Und wenn ich da eine Datei storage.cfg habe, da habe ich dann so ein paar Abschnitte, in denen die Storage-Konfiguration drinsteht. Wenn ich da einfach mit dem Vim was ändere und 2 Sekunden später in der Web-Oberfläche nachschaue, steht da das Gleiche. Ja? Weil die Web-Oberfläche eben genau dieselbe Konfigurationsdatenbank verwendet. Das Clustern selber ist auch trivial gelöst. Ich bekomme so eine Art Join-Informationen auf dem ersten Knoten, die kopiere ich auf den zweiten Knoten per Copy und Paste, ne? 2 Browserfenster, Web-Oberfläche vom zweiten Knoten ist auch auf, da paste ich die Join-Informationen rein und dann weiß der zweite Cluster, mit welchen Knoten er sich verbinden soll, um einen Cluster zu erstellen. Das passiert dann automatisch und so geht es halt mit dem dritten, vierten weiter. Der Knoten, der dem Cluster hinzugefügt wird, der sollte natürlich leer sein. Ja? Das ist auch so eine Voraussetzung, da sollten noch nicht VMs drauf laufen, weil die gibt es nachher nicht mehr. Ja? Betreten des Clusters, beim Hinzufügen des Knotens zum Cluster, wird dessen Konfiguration komplett gelöscht und die Cluster-Konfiguration tritt an die Stelle. Ich habe dann in dem Cluster Live-Migration von VMs, so wie man es heutzutage haben möchte. Das geht super fix. Ich kann für diese Live-Migration zum Beispiel auch eine dedizierte Netzwerkverbindung vorsehen. Ich kann sagen, mit wie viel Bandbreite die einzelne VM-Migration laufen soll, sodass ich da auch ein bisschen Kapazitätsmanagement machen kann, sozusagen. Ich habe Live-Migration im Compute-Bereich, das heißt, ich kann, wenn ich ein Shared-Storage habe, von einem Knoten auf einen anderen migrieren im Live-Betrieb. Und ich habe auch Live-Migration, was Storage angeht, das heißt, wenn die VM auf demselben Knoten laufen bleibt, kann ich im laufenden Betrieb die virtuelle Festplatte der VM von einem Storage in einen anderen verschieben. Ja, also zum Beispiel von einem lokalen Storage in einen CEF zum Beispiel oder auf einen NFS oder von einem NFS auf einen lokalen Storage und zurück. Und das eben alles live. Die Verwaltung erfolgt rollenbasiert, das heißt, ich kann über Rollen Zugriffsrechte vergeben. Es gibt halt schon verschiedene fertige Rollen, die die meisten Use Cases auch abdecken. Und authentifizieren kann ich mich gegen einen LDAP, auch ein AD natürlich und OpenID Connect wird auch unterstützt. Die Hochverfügbarkeit erreiche ich natürlich nur mit mehreren Proxmox-Knoten. Und hier gilt der alte Grundsatz, bei verteilten Systemen ist immer eine ungerade Anzahl zu bevorzugen, ne, damit eine Mehrheit gebildet werden kann. Wenn ich jetzt aus Budgetgründen oder warum immer eine gerade Anzahl Knoten habe, kann ich ein externes sogenanntes Quorum-Device verwenden. Das ist dann eine kleine VM, die noch irgendwo anders läuft, die dann das Zünglein an der Waage ist. Ne, weil ich immer in verteilten Systemen das Problem habe, als einzelner Knoten weiß ich nicht, ist jetzt die Netzwerkverbindung nach da drüben gestört oder ist der Knoten nicht mehr da, ist der absichtlich runtergefahren worden oder nicht. Ja? Und deshalb muss es eine Kommunikation untereinander geben und das ist halt bei Proxmox Corosync, die dann entscheidet über ein Mehrheitswahlverfahren, ne, welcher Teil des Clusters zum Beispiel bei einem Split Brain noch arbeiten darf und welcher die Arbeit einstellt. Ich kann Knoten gruppieren, sodass ich den VMs sagen darf oder sagen kann, ihr dürft nur auf der Gruppe von Knoten laufen und ihr dürft nur auf der Gruppe von Knoten laufen. Damit bekomme ich so ein bisschen hin, dass man verschiedene Gäste nicht auf demselben Knoten laufen lässt. Ne, sowas ist ja auch manchmal ganz wichtig. Ich habe ein Fencing dabei, sodass also die Knoten auch selbstständig mal runterfahren, wenn sie merken, sie sind nicht mehr Teil des Clusters, ja, damit da nichts kaputt geht. Und wenn dann ein Knoten spontan ausfällt, wird diese HA-Lösung eben die VMs dieses Knotens, die entsprechend eingerichtet sind, auf anderen Knoten neu starten. Und dafür, die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alle Knoten denselben Shared Storage verwenden, damit ich die virtuelle Festplatte auf dem anderen Knoten auch zur Verfügung habe. Ne? Hochverfügbarkeit bekomme ich nicht, wenn die VMs mit ihren virtuellen Platten auf einem lokalen Storage von dem Knoten laufen, weil wenn der Knoten weg ist, ist der Storage auch weg. Ich habe bislang noch kein Äquivalent vom VMware DRS. Ja? Das ist ja ein Load Balancing Service im Prinzip in der VMware-Welt. Es gibt erste Ansätze mit dem Cluster Resource Scheduler. Die sind aber noch lange nicht so weit. Ich habe nachher noch mal eine Alternativlösung. Können wir uns gerne anschauen. Im Bereich Netzwerk ist der Standard die banale Linux Bridge. Ja, ich habe also ein physisches Netzwerk, das kann ich natürlich auch bonden, also eine Link Aggregation bauen und darauf kommt dann ein Bridge Interface und an dieses Bridge Interface werden einfach alle VMs gehängt. Dieses Bridge Interface kann auch VLAN-aware sein, wie es heißt, also VLAN-fähig und dann kann ich in der Konfiguration der virtuellen Netzwerkkarte einfach eintragen, in welchem VLAN dieses Interface laufen soll. Also wie gesagt, grundsätzlich geht alles, was im Linux-Networking so geht. Ne? Open vSwitch zum Beispiel wird auch unterstützt und eben seit der Version 8 jetzt auch Software-Defined Networking. Und da habe ich dann eben noch mehr Möglichkeiten. Ich kann dort weiter auf VLAN-Basis arbeiten, aber auch QNQ, das heißt ja im Prinzip VLANs in VLANs, ja, wenn ich also mehr als 4000 VLANs brauche. VXLAN, wenn meine Knoten nicht mehr im selben Layer-2-Netzwerk stehen, ne? Dann wird es ja langsam kompliziert netzwerktechnisch. Oder die ganz große Lösung, dann BGP-EVPN wird auch unterstützt. Da setzt Proxmox auf den Free-Range-Router eine Weiterentwicklung von Quagga, was ja eine Weiterentwicklung von Zebra ist. Genau. Und angebunden werden können fürs IP-Adress-Management Tools wie PHP-EPAM oder auch die Netbox. Mit ihrer API und fürs DNS, PowerDNS und die Netzwerkzone, die ich dann hier im SDN einrichte, hat dann auch einen DHCP-Server zum Beispiel eingebaut und die IP-Adressen, die da vergeben werden, werden dann also automatisch im DNS registriert, zum Beispiel mit dem Namen der VM und so weiter und so fort. Genau. Im Speicherbereich ist Proxmox auch sehr flexibel. Ich kann also alle möglichen Sachen einbinden. CEF natürlich ganz am Anfang, iSCSI, NFS, Gluster, wer es noch nutzen möchte. Das Projekt scheint mir momentan etwas gestorben zu sein, leider. LVM aus Thin Provision, ZFS natürlich für lokalen Speicher oder einfach ein Verzeichnis, ein lokales. Von Linbit gibt es auch ein Plugin für DRBD, also DRBD 9. Was ja inzwischen auch bis zu 32 Knoten kann, ja, wo ich dann also auch sehr flexibel Block-Storage replizieren kann. Ich habe schon gesagt, Live-Migration geht eben nur mit Shared-Storage, aus Gründen natürlich auch wieder. Snapshots sind auch nicht überall verfügbar. Auf iSCSI zum Beispiel habe ich LVM-Thick sozusagen, da sind dann auch keine Snapshots möglich. Und Thin Provisioning habe ich mit Qcode 2, also überall da, wo ich ein Dateisystem als Basis vom Storage habe, also zum Beispiel auch NFS, ne? Oder eben mit CephRBD zum Beispiel. Jeder Storage, oder ich kann dann jedem Storage sagen, welcher Content drin liegen soll, ne? Und das kann eben die VM-Images sein, Container-Images, aber eben auch sowas wie Templates, ISO-Files, Backups etc. Und wenn ich lokalen Storage verwende, kann ich auch Storage-Replikation machen. Und dann kann man eben sowas machen wie eine Disaster-Recovery-Site irgendwo in einem anderen Gebäude, an einem anderen Standort oder ähnliches. CEF ist in Proxmox integriert. Proxmox liefert auch für CEF eigene Pakete aus. Mit einem eigenen Setup-Tool, ist auch über die Web-GUI dann managebar. Ich sehe dann auch den Zustand vom CEF-Cluster. Ich kann damit, wie man sagt, eine hyperkonvergente Infrastruktur bauen oder, was auch mir eher liegt, eben einen separaten Storage-Cluster. Ne? Aber das ist alles unter einer Oberfläche gemanagt. Das heißt, ich habe eine Reihe Knoten, in denen habe ich halt NVMe heutzutage eingebaut. Die sind halt auf Storage ausgelegt, ne, was so die Dimensionierung der CPU und vom RAM angeht. Und dann habe ich andere Knoten, die sind eben auf Compute ausgelegt, wo ich eben ein bisschen mehr RAM möglicherweise reinstecke und andere CPUs, weil da eben meine VMs laufen. Aber die brauchen eben keinen Storage groß. Bei HCI sehe ich immer die Problematik, dass ich irgendwann eine Situation habe, wo die VMs und die Storage-Prozesse gegenseitig um die Ressourcen kämpfen. Ne, wenn Ceph sich mal selber reparieren möchte, wird es durchaus CPU-intensiv und dann bleiben plötzlich keine Zyklen mehr für die VMs übrig und dann sterben die den Tod. Das ist nicht so schön. ZFS ist integriert. Ich habe also ein Z-Rate, ein Z-Rate 2, wenn ich das lokal nutzen möchte. Ich habe da Snapshots, Volumes und so weiter und habe halt auch mit Z-Send so eine Replikation. iSCSI und Fiber-Channel, wenn man es noch nutzen möchte, sage ich mal so die klassischen proprietären Storage-Systeme, die SANs, geht das auch. Aber da habe ich dann eben nur in Anführungszeichen LVM drauf und damit kein Syn-Provisioning und keine Snapshots. Ja? Und da gibt es dann auch wieder die Argumente, habe ich auch schon gehört von Leuten, naja, Syn-Provisioning macht meine Storage-Box selber, mein SAN. Ne? Da brauche ich nicht den Virtualisierer, der Syn-Provisioning macht. Und das andere ist, Snapshots brauche ich nicht, weil ich ein schnelles Backup habe. Und wenn ich einen Snapshot brauche, lasse ich einfach mal ein Backup laufen. Das dauert 20 Sekunden. Und dann habe ich ja einen Snapshot von der Maschine, sogar extern sozusagen. Ne? Und dann kann man sich das vielleicht auch sparen. Und dann gibt es so esoterische Lösungen, sage ich mal. Die habe ich im Live-Betrieb auch noch nicht gesehen. ZFS über iSCSI, da muss dann das Storage irgendwie auch ZFS können und gibt mir dann die ZFS-Volumes per iSCSI und dann kann man da wohl noch Dinge tun wie Snapshots und solche Dinge. Aber da braucht man wohl Solaris auf Storage-Seite und wer hat das heutzutage schon? Was wir bei uns gebaut haben, weil wir für unseren Proxmox-Cluster alte Hardware wiederverwendet haben, ist, wir haben einen SAN, und wir haben da einfach ein Cluster-File-System draufgelegt. Ja, also wir haben eine Loon von dem SAN an jeden Proxmox-Knoten gemappt, haben die Loon per OCFS2 formatiert und legen dann da einfach, für Proxmox ist das ein Verzeichnis als Storage vom Typ her, ja, was aber ein Shared-Storage ist, das kann man Proxmox durchaus so sagen. Ja. Es ist ja an jedem Knoten dasselbe Filesystem gemountet. Und dann kann ich da QCore2-Dateien drauflegen, QCore2-Images, und die sind wieder thin-provisioned und bieten mir eben Snapshots. Ne. Und vom Prinzip her ist dasselbe wie bei VMware und VMFS auf einer Loon mit VMDKs drin. Ist aber nicht offiziell supported. Das heißt, wenn da was kaputt geht, sind wir selber schuld und können nicht zu Proxmox gehen und sagen, ja, was habt ihr denn hier gemacht? Wir haben dann auch mit Schmerzen gelernt, dass man das OCFS2 mit der -T-Option formatieren sollte, damit die Cluster Size entsprechend groß ist. Wenn die zu klein ist, gibt es eine Race Condition und das ganze Filesystem bleibt auf allen Knoten stehen und man muss alle Knoten erstmal runterfahren, bis man den ersten wieder neu starten kann, was natürlich komplett offline dann heißt. Und was jetzt mit dem Upgrade auf Proxmox 8 kommt, ist ja ein aktueller Kernel. Ne, aktuell ist jetzt 6.8 dabei. In Proxmox 7 war es noch ein 6.2 Kernel. Und da haben wir dann auch beim Upgrade bei einem Kunden schmerzhaft festgestellt, die VMs brauchen plötzlich eine neue Option, die standardmäßig nicht gesetzt ist. Ja? Nach dem Upgrade sind nämlich alle VMs gestorben mit einem I/O-Fehler. Weil da plötzlich in dem neuen Kernel mit dem OCFS2 irgendwas im Storage-Subsystem falsch gelaufen ist und das hat alle VMs gekillt. Jetzt wissen wir es und in dem Moment geht einem natürlich erstmal die Pumpe, ja, man macht ein Upgrade und normalerweise geht das halt live, ne? Man verschiebt halt alle VMs von dem Knoten weg, macht ein Upgrade auf dem Knoten, schiebt die VMs wieder zurück und die fangen plötzlich alle an zu sterben. Ja? Und da geht einem schon die Pumpe, weil das halt auch tagsüber ist und der Kunde will ja eigentlich die VMs nutzen und so weiter. Ich konnte dann mit der Fehlermeldung, die auch der Proxmox-Kernel selber ausgespuckt hat, einen Eintrag im Proxmox-Forum finden, der 3 Wochen alt war und der die Lösung schon enthielt. Ja. Und das ist für mich als Consultant natürlich ein Glücksfall. Muss ich nicht selber nachdenken, sondern wir sagen halt oft, wir sind schneller am Googlen als unsere Kunden. Und das war in dem Fall auch wieder so. Zum Thema Backups. Es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal gibt es eine Backup-Lösung, die ist in der Proxmox-Virtualisierung mit eingebaut, also in diesem Produkt. Ja. Damit bekomme ich schon mal eine Sicherung von VMs und Containern hin auf zum Beispiel einen NFS-Server. Ja. Da kann ich dann auch Jobs anlegen, die regelmäßig laufen und habe dann aber eben immer volle Backups, keine inkrementellen und habe dann aber eben nicht nur den Inhalt der VM gesichert, sondern auch deren Konfiguration, das heißt Netzwerk, MAC-Adresse und was man da so hat. Ne? Das mache ich eben auf ein NFS oder ein ZFS oder ähnliche Dinge. Backup-Modi gibt es 3. Ne? Stopp, ganz klar, die VM wird vorher runtergefahren, gesichert und wieder hochgefahren, ja, wenn man sich das erlauben kann. Suspend, ähnlich unterbrechend. Und dann gibt es den Snapshot-Modus, den man ja eigentlich nutzen möchte. Und beim Snapshot-Modus kommt wieder der QEMO-Gastagent ins Spiel. Ne? Der wird nämlich vorher informiert, da soll jetzt ein Backup laufen. Bitte sorge dafür, dass der Gast-Kernel einmal kurz die Filesysteme anhält, damit ich einen Snapshot machen kann. Das dauert keine Sekunde wahrscheinlich. Und dann läuft der Gast normal weiter. Es ist ein konsistentes Snapshot gemacht worden. Ja? Und das wird dann weggesichert. Und dann gibt es eben seit ein paar Jahren diesen Proxmox Backup Server, der auf eigener Hardware läuft. Da steht zum Beispiel in den Requirements drin, keine HDDs. Ja? Der Proxmox Backup Server ist nämlich intern so implementiert, dass er intern Deduplizierung macht. Dafür teilt er die Daten in kleine Chunks auf. Ich habe also jede Menge kleine Dateien in dem Filesystem liegen, auch ZFS wieder. Und das funktioniert auf HDDs nicht, habe ich selber erlebt. Möchte man nicht, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen für so einen Backup-Server. Dafür habe ich dann so nette Features wie Single-Item-Restore. Ich kann dann mein Backup in der Proxmox-Oberfläche aufmachen. Im Prinzip wird im Hintergrund so eine Art Loop-Mount gemacht. Das Image wird aufgemacht. Ich bekomme den ganzen Dateibaum, der im Image drin ist und kann auch eine einzelne Datei mir runterladen und damit wiederherstellen. Und ich habe einen Live-Restore, das heißt, im Katastrophenfall kann ich die VM schon mal starten, während sie noch wiederhergestellt wird. Ja, da wird nämlich dann am Ende das Storage-Migrations-Feature benutzt, das heißt, die VM wird erstmal auf dem Image gestartet, was noch im Backup liegt und während das Restored läuft sie halt da drauf und nach dem Restore wird halt im Prinzip umgeschwenkt und die VM läuft auf dem wiederhergestellten Image weiter. Firewall ist so eingebaut, dass ich sie auch aus der Proxmox Web-Oberfläche konfigurieren kann. Und da gibt es im Prinzip 2 Ebenen. Ich kann eine transparente Firewall aktivieren zwischen dem Netzwerk und der VM. Die ist praktisch vor der virtuellen Netzwerkkarte vorgeschaltet, sodass ich nicht in der VM eine Firewall anmachen muss, sondern mir die Virtualisierung die Firewall macht. Und damit kann natürlich der Gast selber das nicht beeinflussen. Ja, und ich habe dann keine Chance, im Gast die Firewall zum Beispiel auszuschalten. Und dann habe ich natürlich auch eine Firewall für den einzelnen Proxmox-Host. Da laufen ja auch verschiedene Dienste drauf, ein SSH zum Beispiel und der Webport. Den will ich ja auch nur für bestimmte Quellnetze freigeben zum Beispiel. Ja. Und das kann ich eben auch wieder über die Web-Oberfläche oder über die API konfigurieren und habe damit eben eine zentrale Konfiguration, die aber eben dann lokal angewendet wird, da wo zum Beispiel die VM gerade läuft. Beim Monitoring habe ich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Proxmox selber zeichnet schon mal Messwerte auf und ich kann sie in der Web-Oberfläche mir anzeigen, aber ich kann auch Messwerte an externe Metrik-Server schicken, das Übliche hier halt. Es gibt, CheckMK muss ich natürlich erwähnen als CheckMK-Partner. Da gibt es einen Spezialagenten, der mit der API spricht. Und wir haben noch so eine Erweiterung geschrieben, die im Prinzip ähnlich wie es VMware Datastorm Monitoring schaut, bei QCOU2-Images, ne, wie groß sind die und wie viele Daten sind tatsächlich schon drin. Und dann habe ich ja auch sowas wie eine Überprovisionierung, weil die Gesamtgröße meiner QCOU2-Images größer ist, als was das Storage gerade anbieten kann. Tatsächlich ist ja immer weniger verwendet worden. Und dann kann man da eben auch einen Schwellwert draufsetzen und dann kriege ich halt auch eine Warnung, wenn das einen bestimmten Prozentsatz überschreitet. Auf der Kommandozeile habe ich diverse Tools, PVE-CM, Cluster Manager, da kann ich mir einen Status anzeigen lassen zum Beispiel. Es gibt PVE-Node, Stop All, da fahre ich den Cluster runter im Prinzip. Und PVE-SH ist ganz praktisch. Das ist im Prinzip ein Shell-Client für die API. Na, also ich kann mit PVE-SH tatsächlich API-URLs ansprechen und dann dort Dinge tun, sodass ich da die volle Flexibilität habe. Und das geht weiter mit PVE-SM, das ist der Storage Manager, sodass ich hier auf der Kommandozeile auch Dinge im Storage machen kann. Ich habe QM, das ist im Prinzip der VM-Manager, ne, der QEMU-Manager, mit dem kann ich auch QM-Shutdown, also VMs runterfahren zum Beispiel oder auch starten. Und Ähnliches gibt es halt auch für die Container. Na, das sind immer verschiedene Tools, weil auf der einen Seite habe ich halt QEMU-VMs, auf der anderen Seite habe ich LXC-Container. Dann habe ich die API, heutzutage RESTful ist der Standard, also JSON über HTTPS, ne? Und dann habe ich so Endpunkte, um mir alle Knoten auflisten zu lassen, um mir die Info zu einer VM zu holen. Ich kann dort neue VMs ausrollen, ich kann Netze anlegen und so weiter. Also alles das, was ich in der Web-Oberfläche managen kann, kann ich auch über die API machen. Warum? Weil die Web-Oberfläche auch nur ein API-Client ist. Na, also hier haben wir auch wieder so ein Produkt, was im Prinzip API-First verwendet als Grundsatz. Und alles das, was über die Web-Oberfläche geht, geht natürlich auch über die API. Und wenn man sich da das Leben ein bisschen einfacher machen will, ich habe, wie gesagt, dieses Multi-Master-Setup, ich kann im Prinzip mit jedem Knoten sprechen, aber ich weiß momentan gar nicht, welcher Knoten denn erreichbar ist. Ja? Also baue ich mir einfach eine kleine VM oder vielleicht sogar auch nur einen Container mit einem HA-Proxy drin, baue da eine kleine Config rein, die dann als Load Balancer vor den ganzen PVE-Knoten sitzt und dann habe ich eben eine Service-IP, mit der ich sprechen kann, weil das die IP der VM ist und über Proxmox HA ist diese VM auch immer erreichbar. Na, solange der Proxmox-Knoten läuft, komme ich dann über diese VM an die API ran. Na, gerade so im Bereich Monitoring möchte man ja eben eine feste IP haben, mit der man dann sprechen kann. Für Python gibt es hier so ein Proxmoxer-Modul, was wir auch gerne nutzen, was die ganze API dann halt Python-gerecht aufbereitet und man dann damit nette Automatisierung machen kann. Cloud-Init wird unterstützt und ich werde immer schneller, ihr merkt das vielleicht. Wir haben noch 5 Minuten. Cloud-Init ist ja ein System, was eigentlich eben aus der Cloud-Welt kommt, wird auch in Proxmox eingesetzt, kann man ganz prima verwenden, um halt zum Beispiel erstmal einen SSH-Schlüssel in ein ausgerolltes VM-Template reinzubekommen, um danach dann per Ansible direkt mit der VM arbeiten zu können. Funktioniert super. Windows soll sowas Ähnliches mit Cloudbase Init machen. Da wir kein Windows einsetzen, habe ich da leider keine Erfahrung mit. Ja. Ich habe da, sage ich mal, gemischte Rückmeldungen gehört, was das Thema angeht. Ansonsten haben wir eben die üblichen Verdächtigen, was die Automatisierung angeht. Für Terraform gibt es inzwischen auch 2 konkurrierende Provider. Muss man sich mal anschauen. Wir hatten mit dem von Telmate mal eine Zeit lang gearbeitet. Und dann gibt es jetzt seit neuestem eben den von BPG. Und Ansible hat aus der Community eben auch so ein Proxmox-Modul, was dann, glaube ich, sogar diesen Proxmoxer verwendet, weil Ansible ja auch Python ist. Dann gibt es ein paar Tools von uns zum Beispiel. Wir haben vor Jahren schon so ein Migrationsskript geschrieben, Dem kann man sagen, ich möchte diesen Knoten bitte evakuieren und verteile die VMs so, dass die anderen Knoten wieder gleichmäßig ausgelastet sind. Ne? Also gerade beim Upgrade ist das ja so ein Thema, ich möchte halt einen Knoten freiräumen und das macht Proxmox halt momentan nicht von sich aus. Ja, wie gesagt, da gibt es einen ersten Ansatz mit diesem Cluster-Resource-Scheduler, aber der hat dieses Feature noch nicht. Ich kann auch nur eine einzelne VM migrieren oder ich kann auch sagen, schau dir bitte den ganzen Cluster an und dann balanciere mal nach RAM-Nutzung aus, sodass am Ende alle Knoten denselben RAM-Füllstand haben. In etwa, ne? Pi mal Daumen immer. Das Ganze etwas weiterentwickelt ist der ProxLB, ein Projekt, was ich auch erst vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Das ist im Prinzip ein Dienst, der regelmäßig sich den Cluster anschaut und die VMs neu verteilt, ja? Sodass man da also auch eine gleichmäßige Auslastung der Knoten hinbekommt. Und dann gibt es noch ein Projekt, das nennt sich Proxmox Guests Kickstart, was einem beim Ausrollen der VMs hilft. Ja, habe ich in der Praxis auch noch nicht verwendet, das habe ich auch erst vor 3 Wochen tatsächlich entdeckt, wurde im Forum erwähnt, hatte ich noch keine Zeit, mir das anzuschauen, aber das hat auch ein ganz gutes Feedback bekommen und arbeitet halt so Template-basiert, erlaubt mir auch Templates zu bauen, ja, und dann kriege ich halt die VMs da auch schnell ausgerollt. Und damit sind wir pünktlich am Ende.
Vielen lieben Dank, lieber Robert. Gerne. Ein umfassender Überblick. Danke dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt. Wer möchte anfangen?
Wir benutzen auch Proxmox und die Frage ist, inwieweit unterstützt Proxmox eigentlich inzwischen Zwei-Faktor-Authentifizierung? Weil der VM-Host ist ja eine der kritischsten Maschinen überhaupt. Ja. Wenn der ausfällt, funktioniert nichts, was virtualisiert ist.
Zu Zwei-Faktor habe ich jetzt leider nichts im Kopf, muss ich sagen. Ja? TOTP geht? Danke. TOTP geht wohl. Wir haben es noch nicht eingerichtet, weil unsere Proxmox-Knoten, die Web-Oberfläche läuft in einem separaten Management-Netz, wo man eh nur per VPN reinkommt zum Beispiel. Ja, da ist das nicht ganz so dramatisch.
So, ich hätte dann noch eine Frage und zwar, es wurde ja vorher schon gesagt, man kann so mit HA-Gruppen ein bisschen was machen, um zu verhindern, dass vor allem es auf denselben Hosts laufen, aber wie sieht es jetzt aus? Ich meine, ich habe ein paar Sachen gesehen von wegen Leuten, die im Forum nachfragen mit Anti-Affinity, ja, oder Affinity Rules.
Genau.
Das wäre ein echt nettes
Feature. Wäre ein nettes Feature, richtig. Da gebe ich dir völlig recht. Gibt es leider noch nicht. Ne? Also wir haben 8 Knoten in einem Proxmox-Cluster und wir haben im Prinzip 4 Gruppen gebaut, ne? Jeweils 2 Knoten. Und damit können wir so ein bisschen steuern, wenn man halt sowas wie ein, keine Ahnung, irgendeine Cluster-Anwendung hat, 3 VMs, dann kann ich die halt in Gruppe 1, 2 und 3 stecken und weiß dadurch, dass sie halt nicht auf denselben Knoten laufen. Ne? Aber das kann ich mir halt auch nur erlauben, weil ich halt so viele Knoten in meinem Proxmox-Cluster habe. Ne? Wenn ich so 3 oder 4 Knoten habe, wird es schon schwierig. Und das Feature fehlt tatsächlich etwas schmerzlicher.
Der ProxLB kann sowas.
Der ProxLB kann sowas, danke. Herr ProxLB. genau. Dann bitte da mal nachschauen. Ja, ihr arbeitet ja mit Tags, glaube ich, ne? Um die auseinanderzuhalten, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau, richtig, das ist Tag-basiert.
Geh doch bitte auf den Stream.
Genau, das ist Tag-basierend, das heißt, man kann in der Web-UI oder halt auch über die API ganz einfach Tags an die jeweiligen VMs setzen, man kann Include- oder Exclude-Tags setzen und damit kann man halt gewährleisten, dass die Nodes entweder zusammen auf eine Node rübergeschoben werden, zum Beispiel, weil sie halt finanz-related oder irgendwelche besonderen Daten haben oder weil sie halt nicht zusammengehören sollen, zum Beispiel, weil ich eine PostgreSQL-String-Replication habe, wo ich genau sowas eben nicht haben möchte.
Ja. Und das ist leider morgen noch nicht upstream.
Dann habe ich mal eine Frage, ist inzwischen eigentlich, es wurde ja kurz angesprochen im Storage-Bereich mit Ceph, diese ganze Geschichte mit Reservierung von Ressourcen auf den Hosts. Weil ich komme eher so ein bisschen aus der Firmware-Welt, da kennt man das, da ist es normal, dass ein ESXi seine Ressourcen, die er selber braucht, im Endeffekt auf der Hardware reserviert hat, damit halt nicht irgendeine VM mehr das Ding gegen die Wand bummeln kann. Der Kernel kennt ja eigentlich entsprechende Methoden, sage ich jetzt mal. In der Containerwelt werden sie auch entsprechend genutzt. Ist da mal irgendwas bekannt, ob sich da mal langsam so im Proxmox mal was entwickelt in die Richtung? Weil das ist ja schon seit, ich sag mal so, man hat es ja schon seit Jahren angesprochen.
Ja, weiß ich leider auch nichts. Ist so ein anderes, sicher brennendes Thema. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das dann auch morgen gleich gelöst ist. Keiner mehr? Da ist noch einer.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, wenn jetzt so ein Cluster ausfällt und ein Failover stattfindet von einer VM, gibt es da eine Erfahrung, ist das eine Schattenkopie schon am Laufen, dass ich jetzt sage, innerhalb von ein paar Millisekunden ist die Maschine da oder dauert das x Sekunden?
Da wird die VM ganz normal, sage ich mal, wieder hochgefahren. Ja? Und zwar natürlich auf einem Image, auf dem sie gerade noch gelaufen ist und im Prinzip ja auch abgestürzt ist, weil ja der andere Knoten weg ist. Ne? Also da habe ich dann möglicherweise auch erstmal einen Filesystem-Check in der VM laufen. Also das ist nicht sofort wieder da. Sowas wie eine mitlaufende Schattenkopie gibt es meines Wissens leider auch nicht. Ja? Okay.
Wir stecken gerade im Dilemma, dass wir A, VMware auch haben und B, wir haben auf See ein Nutanix hyperkonvergentes Cluster und da läuft das, wenn man die Ressourcen hat, und die haben wir leider jetzt aktuell nicht mehr, wirklich so, Maschine würde ausfallen, ist innerhalb einer Millisekunde ist die Maschine auf einem anderen Knoten da.
Ja gut, ich meine, bei Proxmox gibt es das.
Ja, also so. Ja.
Ja, ja.
Ja. Genau. Deswegen, also die Hoffnung,
wir wollen kommerziellen jetzt, Systemen gibt es das, aber das...
Ja, also wir wollen jetzt ja wechseln, aufgrund der Tatsache, ne, hat man ja mitgekriegt. Ja.
Da würde ich mal überlegen, ob ich wirklich das so brauche oder ob ich nicht auf Applikationsebene da irgendwie gegensteuern kann, dass ich nicht wirklich jede VM so hoch verfügbar brauche. Ja? Also ich empfehle auch zum Beispiel, wenn ich sowas wie ein Datenbankcluster aufsetzen möchte, ja? Sei es MySQL Galera, Postgres oder auch Windows SQL Server, die brauche ich nicht unbedingt auf Shared Storage laufen lassen. Ja, wenn ich so drei Knoten aufsetze, dann kann ich ja meine Proxmox-Knoten so designen, dass sie dafür genug lokalen Storage haben. Der ist ja dann auch super schnell. Und dann sorgt ja meine Datenbankschicht für die Replikation. Ja, und wenn dann ein Proxmox-Knoten ausfällt, ist halt der eine Datenbankknoten weg. Aber ich habe ja ein Cluster, ein Datenbankcluster in dem Moment. Ja. Und dann würde ich eher da nochmal drauf schauen, ob ich es nicht auf die Art und Weise lösen kann. Und das ist dann wiederum einfacher, als im Storage-Bereich versuchen, das hinzubekommen, dass ich zum einen Shared Storage habe und zum anderen die IOPS-Anforderungen erfülle, die meine Datenbank braucht, weil das ist oft schwieriger. Ja.
So, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann hätte ich jetzt gesagt, alle Mann raus aus der Sardinenbüchse.
Ja.
Robert, vielen, vielen Dank.